Ja, wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir wollen gemeinsam die Bibel aufschlagen und die Lesung im Jesaja 9, 1 bis 6 lesen. Jesaja 9, 1 bis 6 lesen. Man bedenke, das ist eine Prophezeiung, die Gott der Vater gegeben hat durch den Heiligen Geist in Jesaja vor 2700 Jahren. Also 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen im finsteren Lande scheint es hell. Du machst des Volkes viel. Du machst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit den Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und seinem Königreich, dass es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ja, liebe Geschwister, lasst uns miteinander aufstehen und beten. Allmächtiger Gott, wir wollen dir ganz herzlich danken für diese wunderbaren Worte. Ja, du hast verheißen. Du hast verheißen vor 2700 Jahren, 700 Jahre später, über 700 Jahre hast du es in die Wirklichkeit kommen lassen. Wir wollen dir danken, dass du der Wächter bist deines Wortes. Wir wollen dir danken, dass deine Hand hältst über das Wort und niemand es verbiegen kann, niemand es zerstören kann. Du weißt, wir haben viele Regime gehabt, die dein Wort immer wieder versucht haben zu verfälschen, zu verbrennen, zu verbieten. Und du hast bis heute deine Hand drüber gehalten. Und wir wollen dich ganz herzlich weiter bitten, Herr, erhalte dein Wort in vielen Sprachen und in vielen Ländern. Erhalte dein Wort ganz rein, so wie du es geschenkt hast. Und schenk, dass es Frucht bringt an unserem Herzen. Und wir wollen dir danken, dass du, Herr Jesus, gesagt hast, ich komme wieder. Amen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir in der Gemeinschaft vor dem Wort Gottes stehen und hören, was denn die Schrift sagt. Wir haben ja heute schon einige Stellen gehört, auch die Stelle, die ganz stark auf den Messias, auf den kommenden Herrn hinweist aus Jesaja 9. Und wir wollen heute sprechen über den Namen, der über alle Namen ist, Jesus Christus. Wir haben im Sommer schon mal das aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und ich möchte mit euch heute durch Bibelstellen gehen und da auch das auslegen, was denn damit gemeint ist, weil der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Universums, der gesamten Geschichte der Menschheit ist und bleibt Jesus Christus. Um ihn dreht sich alles und von ihm kommt alles, in ihm ist alles und zu ihm geht alles. Und wir wollen zusammen diesen Text lesen aus Matthäus 1 und ich glaube, ihr habt ja 20 bis 25 angezeigt. Ich möchte aber schon zwei Verse vorher lesen, damit wir den ganzen Zusammenhang verstehen. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Zum ersten Mal in der Bibel erscheint hier der Name Jesus. Und es ist ein großes Geheimnis, Jesus als der verheißene Messias, der Maschiach. Wir gehen auf die einzelnen Begrifflichkeiten noch näher ein, aber nirgends im Alten Testament erscheint dieser Name Jesus, aber immer wieder blitzt ein Hinweis auf, der in diese Richtung geht. Und dieser Name, der war im Alten Testament immer ein Geheimnis, er war immer verborgen, der Name Jesus. Und der Engel erscheint beiden getrennt, er erscheint dem Josef und er erscheint der Maria in einer ganz unterschiedlichen Botschaft und verkündigt diesen Namen. Und wir schauen uns die Parallele an, als der Engel der Maria erscheint. In Lukas 1, Vers 26, da steht: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Und wenn ihr genau mitverfolgt habt diesen Text, und ich empfehle euch immer im Gottesdienst das Wort Gottes dabei zu haben, um das auch nachzulesen, das ist sehr wichtig, dann seht ihr, dass wir hier zwei ganz unterschiedliche Botschaften haben. Also wir haben als Ergebnis immer, dass der Name Jesus dem Josef und der Maria getrennt verkündigt wurde. Und der Name des Messias, des Gesalbten, ist Jesus, Jeshua, ist eine Kurzform von Jehoshua. Jesus ist im Prinzip diese griechische Ausdrucksform. Hebräisch heißt es Jehoshua oder abgekürzt Jeshua. Und Jehoshua, das war auch der Name von Josua. Ja? Und das heißt, der Ewige ist Rettung. Und hier wird schon vom Engel erwähnt, dass der Messias herrschen wird als König. Das sehen wir bei Maria im Lukas-Evangelium. Bei Maria wird der Herr Jesus Christus als Messias, als Herrscher und König beschrieben. Ganz anders ist es bei Josef. Bei Josef sagt der Engel zu Josef, dass Jeshua als Erretter von den Sünden, für die Sünden der Menschen gekommen ist. Und es bedeutet auch, wenn jemand für Sünden als Mittler eintritt, dann wussten die, das wird ein Opfer sein, also er wird sterben. Wenn wir bei den Begriffen sind, bei den griechischen und bei den hebräischen Begriffen, dann sehen wir, dass dieser Messias, das ist ja unsere Sprachform, der heißt auf Hebräisch Maschiach, und das heißt der Gesalbte. Ja, der Gesalbte. Und überall in den Propheten, wo das auftaucht, der Gesalbte, da sehen wir, dass es entweder auf den Messias hinweist oder aber auch, dass es hinweist auf die, die gesalbt waren. Und in der damaligen Zeit waren drei Personengruppen gesalbt. Das war der König, das war der Priester oder die Priester und es waren die Propheten. Die waren gesalbt. Es gab noch eine Sonderform, die gesalbt waren, das war Bezalel und Oholiab, die Stiftshütte gebaut und gefertigt haben in einem Kunsthandwerk, was wir heute überhaupt nicht vorstellen können, mit einer Fertigkeit. Und die waren vom Herrn selber gesalbt mit diesen Fähigkeiten, das überhaupt zu tun, was kein Mensch tun konnte. Und im Alten Testament, diese drei Personengruppen, der König, die Priester und der Prophet oder die Propheten, waren die Menschen, die gesalbt waren. Aber Jesus Christus, der als Messias angekündigt wird, der wird hier beschrieben als der kommende Erlöser. Und wenn wir uns Jesus Christus anschauen im gesamten Kontext der Heiligen Schrift, dann sehen wir, dass Jesus Christus alle drei Aufgaben vereinigt. Er ist der König, ja? Er kam als Kind, er wurde ans Kreuz genagelt, er ist auferstanden und er wird König sein über die ganze Erde. Ja, das wird vor allem auch im tausendjährigen Reich sichtbar. Aber Jesus ist vor allem auch Priester. Wir sehen das, wie Jesus, vor allem im Hebräerbrief, einen priesterlichen Dienst für uns tut, für die Gemeinde tut. Und er ist Prophet. Ja, also, ihr kennt vielleicht das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Ja, und da ist eine Verszeile, die heißt, und so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Und dieser Name Jesus Christus spielt in der geistlichen Welt eine unfassbare Rolle, dieser Name. Jesus ist ja nur ein Teil dieses ganzen Namens. Und ich weigere mich ganz beharrlich, einfach nur Jesus zu sagen. Ja? Weil ich komme aus der Jugendarbeit und da ist ja Jesus best friend und Jesus hier und Jesus da. Ja? Nein, ich spreche von Jesus Christus, mein Herr Jesus Christus. Und Herr heißt auf Griechisch Kyrios. Ja? Also als ich zum ersten Mal bei euch war und habe das gelesen, habe ich gesagt, ja, genau, das stimmt. Ja? Kyrios ist Jesus Christus. Und was heißt Kyrios? Kyrios heißt absoluter Herrscher. Ja, das ist nicht ein bisschen König, sondern absoluter Herrscher. Und dieses Kyrios heißt, dass dieser Name Jehoshua kommt ja auch aus dem Namen Jahwe. Ja? Und das heißt, Gott ist, der rettet. Und das bringt auch wieder die Verbindung, dass der Gesalbte, der Messias, er ist Gott. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Jesus Christus ist Gott. Ja? Jesus Christus sagt ja selber, ich und der Vater sind eins. Ja? Er ist eine Person der Gottheit, Jesus Christus. Und der erste Johannesbrief sagt es ganz deutlich, wer Jesus Christus nicht als Gott bekennt, der hat ein Problem mit ihrer Lehre. Also Jesus Christus ist Gott. Ja? Und es gibt viele Leute, die glauben irgendwas und Leute auf der Straße, die würden auch bei einer Umfrage sagen, ja, ich glaube auch an Gott. Aber die Frage ist, glaubst du auch an Jesus Christus? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die Frage, wo sich alles entscheidet. Weil an Gott zu glauben, das ist heute keine Kunst. Ja? Und Papst Franziskus hat ja auch gesagt, ja, Hauptsache die Leute, die glauben was, ja, weil es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Nein, das stimmt nicht. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus ganz klar, und es wird heute von den Kanzeln eigentlich kaum mehr verkündigt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, es gibt einen Weg zum Vater, durch Jesus Christus. Interessant ist auch, dass Jesus sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern er sagt, der Weg zum Vater führt durch mich. Er weist immer auf den Vater hin. Ja? Und wir haben jetzt ja vorher den Jesaja gehört aus Jesaja 9, das Licht wird aufgehen. Wir haben aber im Alten Testament viele, viele Hinweise, die auf den Messias, auf den kommenden Herrn hinweisen. Und da wollen wir heute einen Schwerpunkt drauf legen. Ich sage euch auch gleich warum. Wir lesen gemeinsam Jesaja 49, Vers 1. Da steht nämlich: Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Interessant ist, dieser von Mutterleib an bedeutet ganz wörtlich, dass der Name des Messias erst mit seiner Geburt bekannt werden wird. Ja? Ist interessant, als der Engel zu den Hirten auf dem Feld kommt und ihnen die Botschaft verkündigt: Dieser ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ja? Und mit dem, dass Jesus Mensch geworden ist, ist der Messias erschienen. Der Messias, Mashiach, heißt auf Hebräisch Yeshua auf Hebräisch und Jesus auf Griechisch. Wenn wir dann in Jesaja 49 den Vers 6 sehen, ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Und hier ist diese Jesaja-Prophetie, die sich auf den Messias bezieht, die weitet sich schon aus bis an das Ende der Erde. Wenn wir jetzt mal sehen, was ist das Ende der Erde? Von Jerusalem aus, wo ja Jesaja zur Zeit Hiskias auch gelebt hat, 700 Jahre vor Christus. Ja, wenn wir das nach Längen- und Breitengraden mal sehen, auf dem Längengrad, wenn ich in Israel den Längengrad nehme und runtergehe nach Süden, ja, dann komme ich bis zum Kap der guten Hoffnung nach Südafrika. Ja. Gehe ich hoch, dann komme ich ins nördlichste Russland und Skandinavien. Ja. Gehe ich in den Osten dann, ja, das weiteste Entfernte von Israel, vermutlich werden die Osterinseln sein im Pazifik. Ja. Und bis dorthin wird die Botschaft des Messias gehen. Und wir sehen das heute, dass die Botschaft des Messias nicht auf Judäa beschränkt war, sondern die Jünger, sie gingen von Judäa nach Samaria und dann bis ans Ende der Erde. Und wir als Europäer, als Deutsche, wir waren besonders gesegnet in der Geschichte und haben das Evangelium wie kaum ein anderes Volk auch bekommen, nach dieser finsteren Zeit des Mittelalters. Wir haben die Zeit von Martin Luther gehabt, wir haben Erweckung gehabt, wir haben in Europa John Wesley gehabt, wir haben so viele Erweckungen gehabt. Und wenn wir sehen, wo wir heute stehen, dann sehen wir, dass Europa in einem geistlichen Niedergang wie in einem Sturzflug ist. Ja? Es ist ein neuheidnisches Europa geworden mit allen Perversitäten, die damit zusammenhängen. Wenn wir prophetisch ins Alte Testament gehen, was auf den Messias hinweist, dann sehen wir ganz, ganz stark im Buch Daniel exakte Prophetien. Wenn man die wirklich genau auslegt, dann kann man diese Genauigkeit kaum fassen. Ich möchte mit euch Daniel 9, Vers 25 lesen. Dort steht, da sagt der Herr zu Daniel: So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräbe werden wieder gebaut, und zwar zur bedrängten Zeit. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Und wenn man das so kurz liest und kein Verständnis dafür auch hat und keine gesunde Lehre, dann denkt man, ja, was sind 62 Wochen und wie soll das sein? Aber hier spricht ja der Daniel von Jahrwochen. Das heißt, es sind immer 7 Jahre, die man da zugrunde legt. Und das heißt, ein prophetisches Jahr, das sind auch keine 365 Tage, sondern 360 Tage. Und jetzt konnte man und die Schriftgelehrten im Sanhedrin und die Ausleger damals, die konnten sich das ausrechnen. Die konnten genau ausrechnen, wann der Messias kommt. Und die haben das ausgerechnet. Und diese Tage genau auszurechnen, das sind 173.880 Tage, die konnten es ausrechnen. Und diese 173.880 Tage, wo die zu Ende waren, da war Palmsonntag. Jesus ist in Jerusalem eingezogen als Hosianna, wir haben es vorher gesungen, Hosianna, dein König kommt. Und die wussten das. Die Gelehrten, die wussten das. Und was bei uns in der Bibel steht, wir haben ja den Jesaja, den Jeremia, wir haben den Hesekiel und wir haben den Daniel. Und wir nennen das geläufig die vier großen Propheten. In der jüdischen Bibel ist es nicht so. Da findest du den Daniel nicht unter den großen Propheten. Du findest ihn nicht mal unter den kleinen Propheten. Der Daniel ist versteckt unter den sogenannten Schriften. Warum? Moshe Maimon, ein gelehrter Rabbiner im Mittelalter, hat gesagt, das Buch Daniel ist nicht so wichtig zu lesen, das braucht man nicht so arg. Warum? Weil jeder Jude, der Daniel rechnet, kommt da drauf, der Messias ist an Palmsonntag in Jerusalem erschienen. Ja, und deshalb wird auch Jesaja 53, wo sich viele Juden bekehren, wenn sie es zum ersten Mal lesen, wird in der Synagoge nicht gelesen. Die lesen Jesaja 52 und lesen Jesaja 54, 53 wird ausgelassen. Ja? Und so, von dem her wissen viele Juden gar nicht, dass hier über den leidenden Gottesknecht, über Jesus Christus gesprochen wird. Aber das am Rande. Wir sehen im Buch Hiob einen deutlichen Hinweis auf den kommenden Messias. Dort steht in Hiob 33, Vers 23, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Und es ist wieder so ein schattenbildlicher Hinweis auf den Herrn Jesus Christus als Messias, der kommen wird. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Wenn wir heute im Schwerpunkt darüber sprechen, wie der Herr Jesus Christus als Messias im Alten Testament schon vorgeschattet war, dann wollen wir uns eine Kette von Ereignissen anschauen, wo ganz deutlich zu lesen ist, dass Jesus Christus der kommende Erlöser sein wird. Und ich weiß, dass manche vielleicht von euch etwas Mühe haben oder so die innere Einstellung haben, ja, ich lese hauptsächlich das Neue Testament, ja. Das ist für uns geschrieben, aber das Alte Testament genauso. Ich werde es euch nachher noch beweisen aus dem Wort. Und wir sehen im Alten Testament, dass ja der Messias, dass Jesus Christus weder mit dem Namen, schon gar nicht, aber als Messias, er ist nicht als Messias aufgetaucht, sondern er wird genannt der Engel des Herrn. Ja? Zu anderen Engelbegegnungen ist ein riesiger Unterschied. Der Engel des Herrn taucht immer an chronologisch-geschichtlichen Knotenpunkten auf. Also immer, wenn es auch in Israel oder mit einzelnen Personen wirklich an eine Kreuzung ging, wo eine Richtung entschieden wurde, da lesen wir vom Engel des Herrn. Wir lesen zum ersten Mal in der Wüste, als Hagar, die ja die Stammmutter von allen arabischen Stämmen sein wird, die Mutter von Ismael, als die flieht, weil sie mit der Sarai nicht klarkommt. Da sehen wir in 1. Mose 16, Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur, und er zeigt ihr und erhält ihr das Leben, damit Hagar, der Ismael ist ja auch ein Sohn von Abraham, damit sie am Leben bleibt. Wir sehen dann das zweite Mal, dass der Engel des Herrn erscheint, als Abraham im Anstieg auf den Berg Moria ist, in 1. Mose 22, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Gott hat ihm den klaren Auftrag gegeben, opfere deinen Sohn Isaak, ich zeige dir wo, und Abraham ist mit ihm los. Und sie sind auf den Berg Moria, um dort zu opfern. Und der Engel des Herrn kommt in dem Moment, wo die Opferung stattfindet. Der Abraham, der hat sein Messer erhoben, und In 1. Mose 22, 12 sprach er, lege deine Hand nicht an den Knaben, das sagt der Engel des Herrn, und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Um meinetwillen. Und Abraham findet ja dann dieses Ersatzopfer, das hat auch Gott arrangiert. Und Gott hat den Glauben und das Vertrauen von Abraham auf diese Weise geprüft. Aber der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus, der Gott ist, er war in dieser Situation direkt vor Ort. Wenn wir hier mal den Brückenschlag machen, der Herr Jesus Christus hindert Abraham an der Opferung seines Sohnes und er weiß, dass er selber das Opfer sein wird auf Golgatha. Ja? Jahrhunderte später. Das hat Jesus Christus gewusst. Ja? Er hat gewusst, er wird in diese Welt kommen als Mensch und er wird ein lebendiges Opfer sein und die Menschheit versöhnen mit Gott. Dieser Isaak und diese Opferung von Isaak, das ist ein ganz klares Schattenbild auf den Herrn Jesus und sein vollkommenes Opfer. Ja, wir sehen das bei Isaak, wir sehen das bei Josef. Josef ein ganz starkes Vorbild, ein Schattenbild auf den Herrn Jesus Christus. Wir sehen auch den Engel des Herrn zum Beispiel in der Wüste bei Mose. Mose, der am Königshof groß geworden ist, diesen Mord begangen hat und fliehen musste, hat 40 Jahre die Schafe gehört und dann geht er an diesen Berg Horeb, an den Sinai und dort erscheint der Engel des Herrn in 2. Mose 3. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen. Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus an deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und wenn man das mal ganz exakt liest, und das empfehle ich euch mal, diese Verse exakt zu lesen, Satz für Satz oder auch Wort für Wort, dann stellen wir fest, ja im Dornbusch, da erscheint der Engel des Herrn. Und dann wechselt es auf einmal, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu. Ja, war das jetzt der Engel des Herrn oder war das Gott? Ja, die beiden sind eins. Ja, der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus, er ist Gott. Und dort sind sie dem Mose erschienen und haben ihm den Auftrag gegeben. Das heißt, wir sehen, dass der Engel des Herrn, der Herr Jesus und der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, das sind eine Einheit, die können wir nicht trennen. Das ist wichtig auch für unsere Argumentation beim Zeugnis. Jetzt in diesen Tagen, um Weihnachten, da ist ja ziemlich viel los. Und ich konnte am Freitagmorgen in einer christlichen Schule mit 700 Schülern einen Gottesdienst feiern. Und was verkündigen wir denn da? Ja? Da verkündigen wir nichts mit Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja? Oder so dieses Gefühl mit Weihnachten. Natürlich, die Schüler, die waren sehr gut drauf und die haben gewartet und ich habe gesagt, ja, ihr habt jetzt 14 Tage Ferien. Aber was verkündigen wir? Wir verkündigen Christus. Ja? Und die haben das wirklich genommen. Aber mittags ein Szenenwechsel bei uns in der Straße ist mein Nachbar, der Matthias. Und der war Kirchengemeinderat und der hat das Adventsfenster immer gemacht in der Straße. Jetzt ist er aber da nicht mehr, er macht aber das Adventsfenster weiter. Und er hat gefragt, er hat gesagt, Martin, kannst du mir helfen? Kannst du da vielleicht die Lieder begleiten? Und kannst du gebrannte Mandeln machen? Und ich sage, Matthias, ich mache das alles, aber am Schluss gibt es eine Andacht. Ja? Also ohne Andacht ist es nur Aktionismus. Und über was haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen über Christus. Ja? Und 30 Nachbarn, von denen ich eigentlich weiß, die sind nicht wiedergeboren, die haben Christus gehört. Und dann haben sie noch ein kleines Heft gekriegt, ein Johannesevangelium mit der Aufgabe, in diesen 14 Tagen das Johannesevangelium durchzulesen. Ja? Und die haben alle brav genügt. Auch die türkischen Nachbarn. Ja? alle brav genickt. Ja. Und jetzt bete ich, dass das auch geschieht. Aber was tun wir in diesen Tagen? Leute, wir verkündigen Christus. Wir sehen dann beim Volk Israel, die in der Wüste unterwegs waren, dass ja da das Volk immer wieder ungehorsam war. Und die Moabiter, die haben ja da einen falschen Propheten angeheuert, den Bileam. Und der wollte losgehen, aber der Engel des Herrn hat sich ihm in den Weg gestellt. Da entbrannte der Zorn Gottes darüber, dass er ging, und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Und diese Geschichte mit Bileam, da zeigt sich in allen paar Versen der Engel des Herrn, ja, der hier gestoppt hat, der hier gelenkt hat. Wir sehen dann weiter in der Zeit der Richter, als Israel im Land war, als Josua schon gestorben war. In der Zeit der Richter sehen wir, wie der Engel des Herrn bei Gideon erscheint. Und was sagt er zu Gideon? Du tapferer Held. Ja, hat ja gar nicht gepasst zur praktischen Situation. Gideon hat ja den Weizen gedroschen, er hat sich versteckt. Ja. Gideon hat den Weizen in einer Kälte gedroschen, als an einem Ort, wo man normalerweise gar keinen Weizen drischt. Und dann sagt der Engel des Herrn zu ihm, du tapferer Held. Und wir sehen dann, der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Ja? Also wir sehen den Engel des Herrn, und der Herr wird hier auch wieder als eine Einheit in der Begebenheit beschrieben. Wir sehen dann in Richter 13 den Engel des Herrn, wie er zur Frau von Manoach kam. Und es war eine Frau, ihren Namen wissen wir nicht, deshalb sagen wir Frau von Manoach. Und diese Frau, die konnte nicht schwanger werden. Und der Engel des Herrn, er kommt in ihre Unfruchtbarkeit, sie hat keine Kinder, und er prophezeit ihr, dass sie schwanger werden wird, dass sie einen Sohn bekommen wird. Und er gibt ihr auch gleich klare Anweisung, wie dieser Sohn aufgezogen werden soll. Die Frau, die geht zu ihrem Mann, da wissen wir den Namen, der hieß Manoach, und der bittet Gott, dass doch Gott nochmals diesen Mann Gottes schickt, der bei seiner Frau war. Weil sie beide erfahren wollen, wie sie denn mit dem Jungen umgehen sollen. Dieser Junge, ihr wisst den Namen, das ist der Richter, der Simson, der Israel befreit hat, der aber auch ein Beispiel ist eines sehr wankelmütigen Lebens. Ja, Simson, auch vor allem sein Ende, ist tragisch, aber er war von Gott als Richter berufen. Und der Engel des Herrn erscheint diesem Ehepaar nochmals und gibt klare Anweisungen. Der Mann, der sagt, komm, wir wollen dir ein Essen machen, und der Engel des Herrn, der lehnt es ab. Aber er sagt, wenn ihr wollt, ihr könnt Gott ein Brandopfer darbringen. Das heißt, der Herr Jesus weist immer auf Gott hin. Ja, er sagt, ich brauche nichts zu essen, aber ihr könnt Gott ein Brandopfer darbringen. Und in dem Moment erkennt Manoach, dass es der Engel des Herrn ist. Und Manoach, er sagt, wie ist dein Name? Und hier kommt eine wunderbare Stelle im Alten Testament, Richter 13, 18. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Man kann das auch übersetzen mit geheimnisvoll oder rätselhaft. Und der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus, er wusste ja diesen Namen. Aber im Alten Testament erscheint dieser Name nirgends. Es ist eines der großen Geheimnisse, in das auch die Propheten hätten reinblicken wollen. Ja, wir heute, wir sprechen von Jesus Christus, wir haben die gesamte Fülle. Lies mal in deiner Zeit heute Mittag, Epheser 1, die gesamte Segensfülle. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt. Aber damals, ihr müsst euch vorstellen, die hatten ja nicht mal eine Bibel. Die hatten keine Propheten, ja, in der Richterzeit. Die hatten nur ihre Gottesfurcht, wenn die da waren. Und der Engel des Herrn sagt, mein Name, er ist ja wunderbar. Und jetzt sind wir ja wieder bei Jesaja 9. Johann hat vorher Jesaja 9 vorgelesen, Vers 1 bis 6. Und hier sehen wir in einer Gewalt, wie der Messias angekündigt wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ja? Und dieser wunderbare Ratgeber, auch hier erscheint der Name Jehoshua oder Jeshua oder Jesus, erscheint nicht, aber es wird alles umschrieben, was der Herr Jesus Christus bedeutet. Wir sehen den Engel des Herrn auch später dann noch bei den Propheten, wir sehen ihn bei Elia als der Engel des Herrn ihm sagt, du geh mit ihm hinab, ja? Fürchte dich nicht, weil Elia war ja unglaublich unter Druck. Ja? Er wusste, die Jezebel, die wird ihn schlachten. Und der Engel des Herrn sagt ihm, geh mit ihm, es wird nichts passieren, fürchte dich nicht. Und dann ging er mit ihm hinab zum König. Wir sehen eine ganz dramatische Begebenheit bei Sanherib. Sanherib in der Zeit Jesajas und Hiskias. Wir lesen diese Geschichte mehrfach. Wir lesen diese Geschichte dreimal in der Bibel, dann hat sie eine ganz besondere Bedeutung. Und wir lesen, dass der Engel des Herrn eingegriffen hat. Was war geschehen? Sanherib, ein grausamer ägyptischer Herrscher, hat den gesamten Raum um Israel erobert, Dörfer eingenommen, Sklaven gemacht. Ja. Und die Assyrer waren bekannt für eine grenzenlose Grausamkeit. Und er hat seinen Hofmarschall nach Jerusalem geschickt, der Rabschake, und er hat Israel verlästert und verhöhnt vor der Mauer. Und die Obersten der Stadt haben gesagt, du, red mal nicht Hebräisch, sondern red auch Assyrisch, wir verstehen das. Und er hat gerade weitergemacht, ja, dass es jeder hören konnte. Und er hat den Gott Israels gelästert. Er hat gesagt, euer Gott, was sollte der tun, wenn wir angreifen? Der kann euch doch nicht erretten. Ja? Und er hat Gott eingegriffen. Und zwar in einer Art und Weise, 2. Könige 19, 35, es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Also wir sehen auch eine unglaubliche Gewalt und Macht durch den Engel des Herrn, der Israel befreit hat, dass Jerusalem nicht in feindliche Hände fiel. Jerusalem ist dann 586 in die Hände von Nebukadnezar gefallen, der das zerstört hat. Und Gott hat bestimmt, 70 Jahre geht er in Gefangenschaft. Und nach den 70 Jahren, da war ein Herrschaftswechsel in Babylon. Da waren nicht mehr die Babylonier, sondern die Meder und Perser kamen. Und der Perserkönig, der Kyros, der hat gesagt, der war schlau, der hat gesagt, ihr geht alle wieder zurück nach 70 Jahren. Ja? Das ist auch ist eine coole Art von Politik. Ja? Der hat gesagt, wenn ich denen erlaube, wieder in ihre Heimat zu gehen und ihren Tempel zu bauen, ja, dann werden es immer meine Freunde sein, die sind mir ewig dankbar. Und so hat er Politik gemacht. Ist hochinteressant, ja? Auch für die heutige Zeit. Er hat den Leuten gut getan und Kyros wird ja in den Propheten auch mehrfach beschrieben. Ja, ich habe euch vorher gesagt, dass es Leute gibt, vielleicht auch unter uns, die das Alte Testament so sehen, ja, das ist der alte Bund und das ist Gesetz und was hat das mit uns zu tun? Das Alte Testament ist Gottes inspirierte Offenbarung. Und wenn wir einige Dinge beachten im Umgang mit dem Alten und mit dem Neuen Testament, dann stellen wir fest, dass es im Alten Testament bestimmte Dinge gibt, die für uns nicht gültig sind. Ja? Zum Beispiel das Sabbatgebot ist für uns nicht gültig, das ist Gesetz. Und Paulus sagt auch, wenn ihr den Sabbat haltet, ja, in Galater 2, dann seid ihr falsch gewickelt. Ja? Also wir haben klare Anweisungen, zum Beispiel wir haben im Neuen Testament auch kein Gebot, den Zehnten zu zahlen. Ja? Warum? Weil im Neuen Testament gehört Gott alles. Ja, nicht nur der zehnte Teil. Ja? Und ihr wisst ja, ich komme aus einer großen charismatischen Gemeinde und die charismatischen Gemeinden und auch andere Gemeinden, die leben davon, dass Leute den Zehnten bezahlen. Ja? Und das ist die Haupteinnahmequelle. Aber vertraut eine Gemeinde auch davon, vertraut eine Gemeinde darauf, dass Gott die Menschen bewegt und dass die Menschen erkennen, mein Geld gehört Gott. Ja? Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich habe hier keinen bleibenden Besitz und wir haben ein schönes Haus. Wir sind dankbar dafür. Es ist warm. Ja, wir haben ein gutes Auskommen. Aber Leute, wir hängen nicht dran. Und das ist ein Prozess, der ist oft gar nicht so einfach. Ja. Weil mal ganz ehrlich, ich bin 64, ich werde keine 30 Jahre mehr hier sein. Bin ich überzeugt, entweder ich bin entrückt oder ich bin entschlafen. Ja. Aber dann geht es wirklich in die Ewigkeit. Und dann zählen die Dinge, die wir hier durch Christus getan haben. Und es ist vor allem wichtig in Weihnachten, dass wir uns da Gedanken machen. Ich habe das gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das war wirklich wichtig für ein paar. Also unser Geld als Wiedergeborene, unser Geld, unser Besitz, der gehört dem Herrn. Er hat uns geliehen, er hat uns gegeben, dass wir gesegnet sind, aber es hat mit uns nicht viel zu tun. Wir sehen im Verhältnis zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament müssen wir erkennen, dass es bestimmte Dinge gibt, die nur für Israel sind. Ja? Und es gibt Leute, ja, die sagen, ja, Gott hat doch den Israeliten verheißen, als sie in der Wüste waren, keine der Krankheiten Ägyptens wird ich treffen. Ja, ich habe 5. Mose 28 gelesen, Segen und Fluch. Und da stehen ganz viele Dinge, die speziell für das Volk Israel sind. Und das Volk Israel bekommt einen irdischen Segen. Ja, das sind materielle Dinge, das sind Gesundheitsdinge, das ist auch vor allem das Land. Das Land Israel wird im tausendjährigen Reich vom Nil bis zum Euphrat gehen, eine unglaubliche Fläche. Ja, gesamter Sinai wird alles im tausendjährigen Reich dort sein, wenn Jesus Christus herrscht über alle Nationen der Erde und alle werden kommen und ihn anbeten. Und diese Dinge, die dürfen wir nicht vermischen. Ja, also ich kann mich nicht darauf berufen, wenn ich bestimmte Dinge tue, so wie die Israeliten, dann werde ich nie krank. Das stimmt nicht. Krankheit gehört zu jedem menschlichen Leben. Das hat jeder von uns schon erfahren. Und was tun wir? Wir vertrauen dem Herrn, dass wir beten. Wir beten für Geschwister, die krank sind. Die Geschwister beten selber und wenden sich an den Herrn. Wir haben Jakobus 5, wo wir die Ältesten bitten, dass sie uns mit Öl salben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber einfach zu sagen, so wie es die Extremcharismatiker tun, wer krank ist, der hat einfach zu wenig Glauben. Das ist Missbrauch. Ja? Weil Krankheit kann auch eine Erziehung sein, wo Gott Menschen erzieht. Ja? Und wenn ich wiedergeboren bin, dann geht nichts an meinem Vater im Himmel und an Jesus Christus vorbei, was er nicht zulässt oder was er nicht steuert. Ja? Da gibt es keine Zufälle. Von dem her, sollte ich sterben oder entrückt werden, Gott weiß es. Und das macht uns gelassen. Da brauchen wir keinen Stress machen. Wir sehen im 2. Timotheus 3, Vers 16, kann man sich leicht merken, weil Johannes 3, Vers 16 kennt er auch. Dort steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, wir haben hier eine deutliche Beschreibung, alle Schrift, das heißt, alle 66 Bücher der Bibel sind nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit wir voll ausgerüstet werden. Und damit sehen wir auch das Alte Testament in einem Licht, weil wir sehen, das gesamte Alte Testament ist der Anmarschweg auf Jesus Christus. Im Alten Testament sehen wir, wie Gott nach dem Sündenfall das Opfer als Beispiel in seinem Volk vorbereitet hat, damit die Menschen verstehen, ohne ein blutiges Opfer ist keine Sündenvergebung möglich. Ja? Wir sehen dann Jesus als das leibhaftige Opfer, also die 33 Jahre auf der Erde war, sehen wir, dass das Opfer gekommen ist. Und wir sehen an Golgatha, dass das Opfer gebracht wurde. Und jetzt in der Zeit der Gemeinde, in der wir leben, in dieser Endzeit, dieser Gemeindezeit, da ist unser Auftrag, dieses vollkommene Opfer für uns und für die Menschen anzunehmen und zu erklären. Ja? Also anzunehmen, das heißt, jeden Tag sich zu reinigen durch das Blut Jesu und dann auch den Mund aufzumachen, zur Zeit und zur Unzeit und den Menschen zu sagen, ohne Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer ist jeder Mensch verloren. Das ist vor allem auch in der Weihnachtszeit, wo ihr Besuch bekommt, wo sich Familien treffen. Da können wir beten. Ja, weil wir mit so vielen Menschen zusammenkommen, können wir beten, dass Gott uns eine Tür öffnet. Und da brauchen wir echt Weisheit. Also nicht plump sein. Ja? Du weißt den Unterschied, hast du auch schon gemerkt. Und das Alte Testament, was uns Jesus Christus offenbart, das beginnt bei Mose, geht durch die ganzen Propheten durch. Wir haben Psalmen, das sind messianische Psalmen. Ja, wenn du den Psalm 2 liest oder den Psalm 22 oder den Psalm 69, ganz klare prophetische Psalmen auf den Messias hin, wo auch beschrieben ist, dass er durchbohrt wird, ja, dass er leiden wird. Alles exakt beschrieben, dass er verraten wird von einem Freund. Das steht alles in diesen Psalmen drin. Und wir sehen dann, dass Jesus Christus selber, als er auf der Erde war, er hat selber das Alte Testament ja benutzt. Und wenn ihr mitgeht auf die Reise dieser zwei Jünger, die nach Emmaus abends gelaufen sind, da sehen wir in Lukas 24, dass Jesus Christus sie ja begleitet hat und sie haben nicht erkannt, dass er es ist, in Vers 27. Und er, nämlich Jesus Christus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Später in diesem Kapitel sehen wir, dass Jesus Christus seinen Jüngern erscheint. In Vers 44 lesen wir, er, nämlich Jesus Christus, aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und dem Psalmen von mir geschrieben steht. Also hier sagt Jesus selber, es ist wichtig, dass wir wissen, was da geschrieben steht. Lest ihr dann doch mal diese messianischen Psalmen durch und bezieht es mit Jesaja 53 auf den Messias. Ist ein sehr, sehr großer Gewinn, weil wenn wir ein Abendmahl feiern und nur den 1. Korinther 12 zu Rate ziehen, dann ist das nur ein Fragment. Ja? Die Opferung und das Leiden von Jesus Christus, was wir ja im Gedenken, im Brotbrechen, im Abendmahl feiern, das hat nur in der Gänze der Heiligen Schrift auch, dann diese Auswirkung. Wir sind ja heute am 4. Advent und der entscheidende Punkt von Jesus Christus im Advent ist jetzt nicht die Kerzen, also ist alles schön, ja, sondern Advent heißt ja auch Ankunft. Ja, und vor allem die Kinder, ja, aber auch die Erwachsenen, die lieben die Weihnachtszeit. Aber mal ganz ehrlich, auf was warten wir denn? Warten wir auf ein Christkind? Nee, das war vor 2000 Jahren. Ja? Jesus war ein kleines Kind und es war wichtig, dass er geboren wurde. Aber es gibt viel, viel wichtigere Sachen. Advent heißt, wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Weil er hat gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Das ist Advent für uns. Und hier steht in Micha 5, Vers 1, das ist eine der exaktesten Prophetien auf den Messias. Und du, Bethlehem Ephrata, ja, Bethlehem ist ja heute in arabischer Hand, heißt auf Hebräisch Bethlehem. Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und dieses Hervorgehen, das haben wir vorher besprochen. Der Herr Jesus Christus ist im Alten Testament immer wieder hervorgegangen. Hervorgegangen. Er hat sich immer wieder gezeigt in bestimmten Situationen. Und wir sehen auch damit eine Dimension von unserem Herrn Jesus Christus, die meisten Menschen nicht wahrhaben. Der Herr Jesus sagte in Johannes 17, Vers 5 im hohenpriesterlichen Gebet, sagt er, und nun verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und wir haben im Sommer mal darüber gesprochen, wo Jesus Christus denn herkommt. Ja? Und da brauchen wir ein Verständnis und da ist unser Verstand wirklich zu klein. Als Gott, der Vater, der Herr Jesus Christus, die Erde erschaffen hat, erst da ist Zeit entstanden. Ja? Wo, wo dann der Herr sagt, und es wurde aus Abend und Morgen wurde der erste Tag, der zweite Tag. Erst da wurde die Zeit geschaffen, weil Gott und der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist, die sind zeitlos. Ja, die sind nicht gebunden an einen Ort, an einen Raum, an eine Dreidimensionalität. Die sind auch nicht gebunden an Zeit. Deshalb konnte der Herr Jesus auch sagen, verherrliche mit der Herrlichkeit du mich, ehe denn die Welt war. Und es war für die Leute damals, es war ein Affront, weil wir sehen das schon im Alten Testament, in Sprüche 8, Vers 22, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Da wird über die Weisheit gesprochen, über den Herrn Jesus. Und der Sprüchevers spricht von einer Zeit, ehe denn die Zeit war, vor aller Zeit. Und Jesus, der Schöpfer der Zeit, ist auch der Schöpfer der Ewigkeit. Jesus Christus wurde, als es noch keine Zeit gab, aus dem Vater geboren. Und das ist ein Geheimnis, was wir als kleine Menschen nicht verstehen. Das sind Geheimnisse. Und wir wissen nicht, ob das in der Ewigkeit uns mal offenbart wird, weil Gott hat seine Geheimnisse. Und wenn wir an Geheimnissen versuchen rumzudoktern, ja, es gibt ja immer wieder Leute, die wissen, wann Jesus kommt. Das ist verboten, ja, weil Gott hat uns exakt das gesagt, was wir wissen müssen. Und wenn Gott uns bestimmte Dinge nicht gesagt hat, dann hat es einen Grund. Dann lassen wir es einfach stehen. Und dann kann man einfach mal ganz mutig sagen, ich weiß es nicht. Ja? Das ist dann eine ganz ehrliche Sache. Jesus sagt dann, Johannes 8, Vers 58, da sagt er zu den Juden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und da würde jetzt ein Deutschlehrer aufstehen und sagen, du Jesus, das ist grammatikalisch einfach falsch. Ja? Man kann nicht sagen, ehe Abraham war, bin ich. Ja? Hier wird ja alles durcheinander gewürfelt und es ist aber genau geistlich richtig. Jesus sagt ganz deutlich an diesem Punkt, dass es für ihn nie eine Zeit gab. Ja? Es gab für ihn keine Zeit. Er war schon, als Abraham noch gar nicht geboren war. Und warum hat Jesus das getan? Die Psalmen sprechen ganz deutlich davon, Psalm 49. Doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon abstehen auf ewig. Ich möchte zum Schluss kommen. Als Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, der ist verbunden mit der Erlösung. Das heißt, Menschen bekommen den Heiligen Geist, wenn sie wiedergeboren werden. Die brauchen auch keine zweite Geisteserfahrung mit Handauflegung, sondern wir bekommen den Geist der Sohnschaft, den Geist, in dem wir wiedergeboren werden. Jeder von euch weiß, dass durch Adam die Menschheit die Todsünde empfangen hat. Durch Jesus Christus haben die Menschen Wiedergeburt und ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott empfangen. Deshalb ist auch unsere Weihnachtsbotschaft an die Menschen, die Jesus nicht in der Wiedergeburt erlebt haben, ist unsere Botschaft ganz klar. Lasst euch versöhnen mit Gott. Jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, lebt in einem Kriegszustand mit Gott. Ja? Und Gott wird ihn gerecht richten müssen, ja? Weil Gott ist gerecht. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, das ist ja paradox, wie kann Gott gerecht sein und wie kann er gnädig sein? Das geht ja nicht. Entweder du bist gerecht als Richter oder du bist gnädig. Ja? Und das Ganze löst sich auf, wenn Jesus Christus, der Erlöser, dazwischen kommt. Dann kann Gott gerecht sein und er kann gnädig sein, weil durch Jesus Christus uns alles vergeben ist. Und dann ist Gott immer noch gerecht, aber auch gnädig. Wir haben ja heute schon gelesen, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Über die Finsternis muss ich euch heute nichts erklären. Denken wir zwei Tage zurück an Magdeburg. Ja. Wir sehen, dass die Welt in einem Strudel von Perversionen und von Gewalt versinkt. Die Frage ist, wie wir uns da aufstellen, wie wir innerlich aufgestellt sind. Weil äußerlich da aufzustellen, ihr alle habt die Bilder gesehen, wie Leute sich aufregen, wie Leute fluchen, wenn sie den Kanzler sehen und die Innenministerin. Ja, das sind alles äußerliche Dinge. Leute, die Frage ist, wie ist unser Herz aufgestellt in dieser Zeit? Ja, wie sind wir aufgestellt? Und wir sehen, dass Jesus, der dieses vollkommene Opfer gebracht hat, dass er uns in dieser Zeit für unsere Seelen, für unser Leben, dass er uns in die Ruhe führen will, dass wir stabil und sicher sind, dass wir gegründet sind auf ihn. Er hat nämlich ein vollkommenes Opfer für uns gebracht, er hat uns erlöst. In dieser Erlösung ist ganz wichtig, ist auch deine Berufung enthalten. Jeder, der von Gott gerufen wird und wiedergeboren wird, und das tut der Heilige Geist, dass er Menschen zieht und überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Jeder Mensch, der zur Wiedergeburt kommt, hat auch automatisch eine Berufung von Gott empfangen. Gott hat dir dann auch durch den Heiligen Geist Begabungen gegeben. Das heißt, dieser Status, wir sind mit ihm an himmlische Erde versetzt, das ist ja etwas, was wir zunächst mal gar nicht richtig begreifen. Aber durch das, was Gott uns geschenkt hat, zum Beispiel auch den Geist des Glaubens, dass wir glauben können, dass wir hier Schritte gehen können, das ist alles in dieser Erlösung enthalten. Und ich glaube, es wird Zeit, auch für manche von uns, dass wir dieses Paket mal ganz aufpacken. Ja? Dass wir uns nicht nur freuen, da eine Schleife in der Hand zu haben, sondern dass wir das Paket, was Gott uns gegeben hat durch Jesus Christus, dass wir da mal richtig reinschauen, was da alles enthalten ist. Und da bin ich dabei. Ich muss sagen, diese geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, das ist so gewaltig, wenn wir das im Wort lesen, was das alles ist, was ich habe, was ich aber zum Teil gar nicht registriert habe oder nicht wahrgenommen habe. Ja, deshalb bitte ich Gott jeden Tag um Weisheit, dass ich diese Dinge verstehe. Und wisst ihr, Gott gibt uns es. Der Jakobusbrief sagt es ganz klar. Was da geschieht, steht in Kolosser 1, Vers 13 und 14, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das gilt vor allem auch für Menschen, die innere Probleme haben. Und ich möchte sagen, wenn der Herr Jesus Christus sich versetzt hat aus dem Machtbereich der Finsternis, dann bist du nicht mehr im Machtbereich der Finsternis. Ja? Das kann sein, dass du Gewohnheiten von früher, charakterliche Fehlstellungen immer noch mit dir rumschleifst. Ja? Dass der Jähzorn, den schon dein Großvater gehabt hat, dass der dich manchmal überkommt, wenn du im Auto sitzt. Ja? Oder dass der Zug zu bestimmten alkoholischen Dingen, dass das für dich ein Problem ist. Aber Fakt ist, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und deshalb sagt Paulus auch ganz klar, wir haben eine Stellung von Gott bekommen, durch den Herrn Jesus Christus, eine Stellung. Und er sagt dann, haltet euch dafür. Also es gibt zwei unterschiedliche Faktoren. Es gibt eine Stellung, die wir haben. Und in dieser Stellung sollen wir das auch ausleben. Und diese Haltung, das ist von dir eine tägliche Entscheidung, ob du diese Haltung einnehmen willst oder nicht. Ja? Ob du sagst, ja, ich mache jetzt den Computer an oder ich mache den Bildschirm an oder den Fernsehen und ich lasse mich mal gehen. Ja, das kennen wir ja. Und da sagt die Schrift, haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid für manche Sachen. Und das ist ein Prozess, der wird nicht zu Ende kommen. One lifetime is not enough. Ja? Okay, aber genau das ist die Aufgabe für uns. Aber vor allem auch für die, die da psychisch angeschlagen sind, Leute, die Finsternis hat bei einem Wiedergeborenen kein Anrecht mehr. Kein Anrecht mehr, müssen wir wissen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Steht in Epheser 1, Vers 13. Und hier haben wir ein Wort, was eigentlich, dieses Wort kommt aus der griechischen Handelssprache, heißt phragizo, und es bedeutet, der Vorbesitzer hat kein Recht mehr. Ja? Das Fahrzeug ist mit Schein und mit Brief abgemeldet, umgemeldet. Ja, der Vorbesitzer hat daran kein Recht mehr. Der Heilige Geist, der ausgegossen ist, er hat uns mit all dem beschenkt und ausgerüstet, was wir brauchen. Und Leute, dann brauchen wir nicht Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja? Weil wir haben alles, was wir brauchen. Das, was Jesus gemacht hat, das ist ja schon längst vorbei. Und jetzt feiern wir einen anderen Advent. Welchen Advent feiern wir? Wir warten nicht mehr auf ein kleines Kind. Das ist alles schon passiert. Jesus gibt uns selber die Antwort. Das ist unsere letzte Bibelstelle in Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Das gilt vor allem auch für unsere gesellschaftlichen Umtriebe um uns herum. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich aber hingehe, um euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Herr Jesus verspricht jedem Einzelnen von uns, dass er wiederkommt. Er kommt, um uns zu sich zu nehmen. Wir haben dort eine Wohnung, die er vorbereitet hat. Und wenn wir das in unserer Erwartung, in unserer Haltung verankern, dann wird es wirklich Advent in unseren Herzen. Wir erwarten den wiederkommenden Herrn und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das tun. Amen. Ich möchte mit euch beten. Ja, Herr Jesus Christus, du der wiederkommende Herr, wir geben dir Anbetung und Lobpreis und Ehre. Alles kommt von dir, alles geht zu dir und alles ist durch dich erschaffen. Du und der Vater, ihr seid eins. Und dieses Geheimnis, wir bitten dich, dass du uns dieses Geheimnis immer mehr aufschließt. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Zeit, für diese Tage, in die du uns gestellt hast. Und Herr Jesus, wir bitten dich, erbarme dich über unser Land. Herr, sei du unserem Land gnädig. Herr, wir bitten dich, dass dein Wort noch ausgeht in diesen dunklen Tagen und dass Menschen errettet werden aus der Finsternis und zum ewigen Leben kommen. Herr, wir bitten dich auch um Weisheit für jeden Einzelnen von uns in diesen Tagen, richtig mit der Zeit, mit der Verwandtschaft und mit allen Gegebenheiten umzugehen. Und wir danken dir für diese Tage, auch die Tage der Ruhe, die du uns gegeben hast, und geben dir die Ehre. Amen.
Ja, lass uns miteinander gemeinsam aufstehen zum Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin in den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.